Am nächsten Tag schrieb Meyer Paris einen Artikel in der Allgemeinen Zeitung. Käsebier, ein Berliner Volkssänger. Am Sonnabend erschien eine Seite mit Gödowetsch Zeichnungen in der Berliner Bilderschau. Am nächsten Tag hatte die Groß-Berliner Woche einen ganzen Artikel Käsebier mit Fotos von Dr. Richard Thum. Es waren 3 Fotos Käsebier, 3 weitere Fotos Käsebier und sein Milieu. Da sah man die Radler und den Clown Tubi Tube und die Akrobatentänzer von unten her aufgenommen. Dann kamen 6 weitere Fotos, Zuschauer bei Käsebier. Man konnte nur staunen, wen Dr. Richard Thum alles kannte. Auch Margot war darauf zu sehen. Frau Margot Weismann, die Gattin des Industriellen Weismann, mit Meyer Paris. Dann ein großer Tisch, Bankier Reinhard Hersheimer, Graf Dinkelsbühl, der Polo- und Golfspieler, Gräfin Dinkelsbühl, Comtesse Merci, Herr von Trappen vom Auswärtigen Amt und Frau Clotilde Meyer-Levin. Ein Bild war der Großindustrielle Menke mit Gemahlin, ein Bild Kollegen aus der Staatsoper, Dirigent Mäusebach, die Altistin Senta Sieger, der Tenor Otto Glühbart, 2 Bilder Volk. Ein Tisch mit 3 jungen Pärchen, ein Tisch mit einem alten Ehepaar, einer Tochter mit Verlobtem und mitgenommener alter Tante. Am gleichen Tage geschah es, dass Meyer Paris Fräulein Dr. Kohler anrief und sie bat, mit ihm am Abend zu Käsebier zu kommen. Fräulein Kohler verschlug diese Aufforderung die Stimme so, dass sie nur ein schüchternes »Ja« herausbrachte. Am Abend zog sie sich ausführlich an und traf sich mit Meyer, der von der Redaktion kam, in der Hasenheide. Meyer drückte ihr bei aufregenden oder auch besonders schönen Stellen die Hand und er sprach, als eine Tänzerin Marcel tanzte, das Wort Paris mit sehnsüchtigem Tonfall aus. »Kennen Sie es?« »Ja.« »Ja«, sagte sie. »Ein wenig.« »Es müsste schön sein mit Ihnen.« Dann ließen die Inder Stoffe im Feuer nicht verbrennen. »Ich mag ja Käsebier schrecklich gern«, sagte sie. »Na, ich glaube, fast, er wird ein bisschen überschätzt.« Als sie nach Hause gingen, war richtiger Vorfrühling. Meyer Paris sagte, »Es ist so warm heute.« Fräulein Kohler schnupperte, »Richtiger Frühling ist in der Luft.« »Ja, richtiger Frühling. Es regnet. Immer, wenn wir uns treffen, regnet es.« Sie nickte entzückt. An der Kirche stiegen sie in ein Auto. Sie lehnte sich an ihn. »Süße, kluge«, sagte er. Vor ihrem Hause wartete er einen Augenblick, sah sie an. Sie sah ihn auch erwartungsvoll an. Er riss sie an sich, warf sich über sie und küsste sie auf den Mund in einem Begehren, das ihr völlig neu war, das sie so völlig hemmungslos und tiermäßig, ohne Freundlichkeit, nie erlebt hatte. Er ließ sie los und sagte, »Ich hab ja deine Telefonnummer«, und lief davon.
»Soll ich Kaffee bestellen?«, sagte Golisch.
»Ja, gut«, sagte Miermann.
»Ich zahle.«
»Gut«, sagte Miermann.
»Es wird Sommer.«
»Ja.«
»Ich ziehe morgen in meine Laube.«
»Wollen Sie nicht ein bisschen verreisen?«
»Ich habe keine Moneten, solange mir das deutsche Volk keine Rente zahlt.«
»Aber Sie haben gar keine Rente von den Tollkühnen?«
»Rente? Wissen Sie denn nicht, dass es eine Verschwörung in Deutschland gibt? Man kann es auch einen Verein nennen, meine Bücher nicht zu lesen. Wissen Sie es nicht? Ich habe immer 10 Markweise mein Geld verdient, später auch 50 Markweise oder 100 Markweise, aber 3000 Mark auf einmal habe ich nur einmal verdient. Da habe ich ein Grundstück vermittelt.«
»So verdienen es die Kaufleute«,
sagte Gulisch.
»Aber wie können Sie das sagen?« sagte Fräulein Dr. Kohler, die eingetreten war. »Und die Sorgen und Verluste und die 1000 vergeblichen Wege für 20 Geschäfte, die werden. Jeder denkt immer, dem anderen geht's gut.«
»Sie sind doch ein berühmter Mann, Herr Miermann«, sagte Gulisch.
»Ich hätt's aber 20 Jahre früher sein können. Sie haben neulich gefragt, warum ich den alten guten Malke so schlecht behandle. Der alte gute Malke hat mich 20 Jahre gehindert, Miermann zu werden. 20 Jahre, bitte. 20 Jahre habe ich in der Allgemeinen Zeitung diesen Idioten zum Redakteur gehabt. 20 Jahre hat mir dieser Esel die Pointen gestrichen und seinen malkischen Quatsch in meine guten Miermanns geschrieben. Die letzten Jahre habe ich die Pointen in die Mitte geschrieben, weil ich dachte, in der Mitte merkt das nicht. Er streicht's nur am Ende. Aber ich bitte, wie soll ein Artikel was werden, wenn man am Ende immer solche Sätze schreibt, die eventuell gestrichen werden können? Ich grüße nicht mehr. Und wenn mich einer fragt, sag ich, Malke, ein alter Lump, er hat mich 20 Jahre gehindert, etwas zu werden.
Ich finde ja auch, sowas macht einen Mord berechtigt. Aber den Mördern fällt selten was ein. Da hat in der Nähe von Berlin neulich ein Arbeiter seinen Wirt ermordet. Der Mann hat täglich an seinem Bett um 6 Uhr gestanden und hat aufstehen gesagt, jeden Morgen, unentrinnbar. Schließlich hat er ihn erwürgt.
Aber Kohlisch, schreckliche Sachen, sagen Sie manchmal.
Na, hab ich nicht recht? Jeden Morgen, stellen Sie sich das vor, um 6 Uhr, jeden Morgen? Noch eher dürfte man übrigens einen Redakteur ermorden, der einem die Pointe streicht.
Miermann sagte, eine neue Berufsgefahr, Mord an Redakteuren, die Pointen streichen.
Das ist ganz richtig. Wenn ein Ingenieur eine Verbesserung für eine Maschine erfindet und die ausführende Firma verkorkst das Modell so, dass die Verbesserung nicht mehr wirkt, kann er die Firma auf Schadensersatz verklagen.
Kann ich Malke auf Schadensersatz für gestrichene Pointen verklagen? Stellen Sie sich einen Schadensersatzprozess Michelangelo contra Bernini vor, wegen der Peterskirchenkuppel.
Gulisch und Fräulein Kohler lachten.
»Was lachen Sie so dreist, junges Volk? Stellt ihr die Kunst so hoch, dass ihr findet, sie kann nicht durch das Recht geschützt werden, oder so tief, dass ihr findet, es käme nicht auf ein paar Zentimeter an bei einem Bau oder auf gestrichene Pointen bei gefeilter Prosa?
Warum haben Sie Malke die eins in die Fresse geschlagen?«
sagte Gulisch.
»Sie hörten doch, dass Gulisch sogar für Mord ist in solchem Fall«, sagte die Kohler.
Gulisch greift gern zu so unfeinen Mitteln wie Mord oder Fresseschlagen, aber ich überlege mir längst, hätte Michelangelo nicht Bernini verklagen können wegen des Langhauses vor der Kuppel? Durch das die Kuppel nicht mehr wirkt. Hätte er klagen können auf Veränderung oder auf Schadensersatz? Wie ich Michelangelo kenne, hätte er lieber auf Veränderungen geklagt, wenn er nicht schon tot gewesen wäre. Aber ein Journalist kann nicht auf Wandlung klagen. Ich wollte in meiner Jugend katholisch werden und in ein Barockkloster eintreten. Dann hätte ich mit meinen edlen Zügen großartig als Priester gewirkt. Ich hätte den Leuten groß und ausführlich von Augustin gepredigt, vom Cusaner und von Hugo von Hoffmannsthal. Ich hätte ihnen die Notwendigkeit gepredigt, sich abzuwenden von Film und Radio und Auto als einem Teufelswerk. Und kein Mensch hätte mir meine herrlichen Sätze vom Munde wegblasen können. Aber ich hab ja Journalist werden müssen und bekam den hinkenden Malke zum Vorgesetzten statt des Papstes oder Petri selber. Was konnte ich tun, mein Sohn Gulisch und meine Tochter Kohler, ha? Konnte ich den Bannstrahl über Malke zücken und ihm mit der himmlischen Gerechtigkeit drohen, die ihm unablässig in der Hölle mit der Kneifzange wird die Nase abzwacken lassen, welches die Strafe ist für diejenigen Redakteure, die auf Erden den Journalisten die Pointen strichen? Ich konnte ihm höchstens mit Rechtsanwalt Löwenstein drohen. Der hätte Vorschuss verlangt
und auch kein Gesetz gefunden, das Malke befohlen hätte, meine echten Miermanns echte Miermanns sein zu lassen. Der Journalist leidet schwer, meine Kinder. Denn noch dazu hat mich Malke albern genannt, weil ich um das Wort kämpfe. Ich hätte ihn verklagen können, wegen Beleidigung und ihm sagen, dass Faust die tiefsten Gedanken anlässlich eines Wortes, des Wortes Logos, eingefallen sind. Heißt es Kraft? Heißt es Sinn? Heißt es Tat? Aber Herr Malke? Hätte Faust einen Wichtigtour gefunden.
»Ist gut, dass wir nun endlich bei Faust sind«, sagte das Fräulein.
»Meine teure Freundin hat neulich gesagt, ich solle zum Psychoanalytiker gehen, um den Malke abzureagieren. Es ginge nicht, dass ich mit solch halb verdrängtem Komplex rumliefe. Sie meint, wenn man heutzutage eine Wut auf jemanden hat, ginge ein moderner Mensch zum Psychoanalytiker. Dann erzähle man über die Art seines Kleinkinder-AAs und ist die Wut los. Aber mir, Mann.
Ja, Hass, Wut, Liebe werden alle eines Tages verschwunden sein. Jeder Mensch hat seinen Psychoanalytiker zur Seite und auf diese Weise wird ein großer Abbau der Justiz erfolgen können. Die Affekte verschwinden, ja, sogar Kriege werden mit Hilfe der Psychoanalyse nicht mehr zustande gebracht werden können. Die am längsten und besten Psychoanalysierten bilden dann den Aeropag. Und die Aeropager aller Länder sind der Völkerbund. Ja, aber nun wollen wir hinabsteigen zu den Fleischtöpfen Ägyptens.
Augur kam, nickte düster, drückte allen schweigend die Hand.
»Na, Verschwörer, was gibt's?«
»Das Beschaffungsamt ist ein großer Sumpf.
Sollen wir das drucken?«
»Ja, wollt ihr nicht drucken, was die Spatzen vom Haus Vogteiplatz pfeifen?«
»Ich halte das für gefährlich.« »Ach, ihr seid alle feige.
Darum wirst du auch nichts, Golisch.«
»Ich werd nichts, weil ich liebenswürdig bin, Herr. Ich bin herzenshöflich. Da halten einen die Leute für betrunken. Glauben sie nicht? Ist aber so. Neulich sitze ich in der Hochbahn. Unterhalten sich zwei Leute immer über meinen Kopf weg. Der Herr sitzt auf dem Notsitz. Sag ich, bitte, ich kann ja tauschen. Ach nein, danke, sagt der Herr. Na, setz dich schon, sagt die Dame. Ach nein, danke, sagt der Herr abweisend. Ich stehe trotzdem auf. Da höre ich, wie er leise zu der Dame sagt, merkst du denn nicht, der ist doch betrunken. Ja, wenn man einem Menschen seinen Platz anbietet, hält er einen für betrunken. Nur feiste Grobiane oder hochmütige Höflinge machen Karriere. Liebenswürdig darf man bestimmt nicht sein, zumindest wird man für dumm gehalten. Immer hübsch von oben runter.
In dieser Stadt, sagte Miermann, und diesem Lande der Radfahrer, nach oben buckeln, nach unten treten.
Wissen Sie, dass Käsebier an den Wintergarten kommt? Ich bin heute Abend mit Käsebier verabredet. Wir wollen einen Met zusammen trinken. Sehen Sie, so geht's. Ich hab den Mann entdeckt, aber was bin ich? Ein kleiner Journalist. Da musste erst Otto Lambeck nach Berlin kommen, der große Dichter Otto Lambeck, und 1000 Mark für einen Berlin-Artikel angeboten bekommen. Und den Frechter treffen, diesen Schleimer, der ihm sagte, da hat neulich was über Käsebier gestanden. Käsebier ist ein Tipp, damit Käsebier berühmt wurde. Wissen Sie, wer Käsebier ist? Der Mann, über den Otto Lambeck am Radio sprach.
Übrigens gibt Frechter ein Buch über Käsebier heraus.
Wird bei der Wintergartenpremiere aufliegen. Er hat mich gnadenvollerweise aufgefordert, mitzuarbeiten, das heißt, einen Beitrag zu liefern.
Zeitgenossen über Käsebier, sagte Miermann lächelnd.
Vielleicht, Herr Miermann, interviewen Sie für die Osternummer auch Käsebier über seine Stellung zum Panzerkreuzer, sagte Golisch.
Warum auch nicht? Der einfache Menschenverstand. Sie sind bloß neidisch, weil Frechter tüchtiger ist.
Oder geschmackloser.
Ach, ich gehe nach alledem mit Augur zu Aschinger. Dort werden wir ein lukullisches Mahl finden. Die Gazetten überlasse ich unserem geliebten Dalai Lama. Lebt wohl, lebt wohl. Heil und Sieg und fette Beute.
Meine Tochter Kola, sagte Mirmann, als die beiden fort waren, es geht so nicht weiter mit Ihnen. Sie haben 4-mal vorgestern bei der Allgemeinen Zeitung angerufen. Man mokiert sich über Sie.
Wer hat das erzählt?
Das ist ja gleich. Machen Sie sich nicht lächerlich.
Gewiss, Sie haben recht. Aber ganz so, wie Sie sich denken, war es doch nicht. Er hat mir versprochen, mich zur Impressionistenausstellung abzuholen. Erst sagte er 11 Uhr, habe ich gewartet. Um 12 Uhr habe ich angerufen, sagte er, es sei was dazwischen gekommen, er käme um 1 Uhr. Bis 1 Uhr habe ich gewartet. Ist er nicht gekommen, habe ich bis 2 Uhr gewartet. Um 2 Uhr habe ich angerufen. Hat er sich mit Worten höchster Liebe entschuldigt. Er käme gleich nach Tisch um 4 Uhr. Er kam nicht um 4 Uhr. Um 5 habe ich noch einmal angerufen. Da war er weggegangen. Und um 7 Uhr habe ich's noch einmal versucht. Aber da war ich auch fertig.
Man darf einem Mann nicht nachlaufen.
Aber Herr Mirmann, wenn ich ihn liebe und er mich, ist das doch kein Nachlaufen.
Er liebt sie nicht. Oder vielleicht, nehmen Sie es mir nicht übel, meine Tochter, vielleicht will er eine Frau mit viel Geld. Er liebt mich. Ich bin doch nicht blödsinnig. Schließlich habe ich doch ein Quäntchen Verstand.
Na, das mit dem Verstand.
Nie würde ich einem Mann nachlaufen, der sich nichts aus mir macht, aber er liebt mich. Glauben Sie es mir?
Na, ich weiß nicht. Es gibt Menschen, die auch in anderen Verhältnissen so sind. Ich kenne einen sehr bedeutenden Mann, der war bei einer Berufsbeziehung zum Abendbrot eingeladen. Wir haben auf ihn gewartet. Er kam nicht, zu Hause nicht zu erreichen. Nachher stellte sich heraus, dass er aus reinem Unsinn nicht gekommen war, aus wahrer Verrücktheit. Als M., also Maya, das letzte Mal in Berlin war, sind wir im Auto gefahren. Ekelhaft im Grunde. Diese Liebe spielt sich nur in Autos und Konditoreien ab. Nie einen Tag in Potsdam, nie eine Wasserfahrt, nie eine andere Gemeinsamkeit als gehetzte Autofahrten zwischen Redaktion, Verlag und Tonfilmatelier.
Ja, ich wollte sagen, als M. das letzte Mal in Berlin war, fuhren wir im Auto. Sagte er plötzlich, ob eine Heirat alles lösen könnte. Ich sagte, vielleicht, weil ich zu dämlich war, Ja zu sagen.
Das sind doch Redensarten. Ein Mann, der eine Frau wie Sie begehrt oder liebt, heiratet sie.
Sie reden wie ein Mann, mir Mann. Nehmen Sie es mir nicht übel.
Nachdem er mich gestern im Stich gelassen hat, hat er mir diesen Brief geschrieben.
Ist das ein Liebesbrief? Ich muss mich verteidigen. Ich bin keine Gans.
Na, aber gib her.
Mir Mann las den Brief.
Meine Beste, etwas ist immer, sagt Tucholsky, und er hat recht. Nun habe ich Sie nicht angerufen den ganzen Nachmittag, Abend auch, ich hoffe doch nicht warten lassen, hab gewiss kaum gewonnenes Vertrauen verscherzt, bin bös auf Sie.
Und das kam so. Bis gegen 6 Uhr um eine Seele in der Redaktion gestritten, um 6:30 zu Hause, sofort wieder weggerufen und wirkte bis spät in die Nacht in anderer Leute Angelegenheiten. Warum ich dies Ihnen übel nahm?
Weil ich immer sonst diese Arbeitsüberbürdung, diese Behängung mit öffentlichem Schicksal gleichmütig ertragen hätte im Gedanken daran, aber wie anders der Abend hätte sein können. Unlust und Verdruss hegte gegen alles, was meinen Vorstellungskreis erfüllt, und darum auch gegen Sie, die doch der Anlass dieses Konflikts zwischen Wirklichkeit und Wunsch war.
Aber im Ernst, um Entschuldigung müsst ich Sie bitten.
wüsst ich in einem Abend mit mir verbracht Gewinn, dessen Entgang sie mir zu verzeihen hätten. Egoistischer bitt ich sie um Geduld. Lassen Sie mich durch die nächsten Tage, die ein Kunterbund von Bindungen bringen, hindurch sein. Darf ich mich dann selbst melden? Ich bitte um Bewährungsfrist. Bewilligt. Gruß. Ihr OMP.